ist das Thema wahre Ruhe in einer Beziehung mit Jesus Christus finden. Wo findet man wahre Ruhe heutzutage? Scheinbar meinen viele Deutschen, dass man in Österreich Ruhe findet. Sie verlassen ihr Ballungszentren, ihr Großstädten und kommen hier in die heile Welt, um Ruhe zu suchen. Aber ich kann mich entsinnen an das Gespräch zwischen drei österreichischen Volksschülern, drei Buben, beim ersten Schultag. Die haben sich gegenseitig vorgestellt und einer sagte, ja, ich heiße Gib Ruhe. Und der zweite sagt, und ich heiße Lass mich in Ruhe. Und der dritte sagt, und mein Name ist Sei still, du. Denn bis zur Schule, sie waren in der Annahme, das waren ihr Namen, das ist das Häufigste, was sie daheim hörten. Wahre Ruhe ist scheinbar auch Mangelware in diesem Land. Professor Ringel in seinem Buch Die österreichische Seele erzählt von einem Gespräch mit einer Italienerin, die sagte, das ist ein herrliches Land. Ein herrliches Land, euer schönes Österreich mit seiner großen Ruhe. Und Ringel schreibt dazu, dieses Land ist eine Brutstätte der Neurose. Neurosen gibt es selbstverständlich überall, aber kaum ein Land, in dem sie so blüht. Es gibt kaum ein Land, in dem sie so blüht wie hier. Ich will das Verdienst Freuds, dieses einmaligen Genies, wahrlich nicht schmälern, aber es war nicht schwer, in diesem Land die Neurose zu entdecken. Ja, bei uns musste es geschehen, denn wo denn sonst, weil es hier einem sozusagen in die Augen sprang und man es auf die Dauer nicht übersehen konnte. Gerade einen Bericht gehört, 9 Millionen Rezepte werden in diesem Land ausgestellt für Psychopharmaka jährlich. Die Haupttodesursache ist nicht mehr das Autofahren, sondern jetzt hat Selbstmord Autofahren auf der Überholungsspur überholt. Selbst in den schönen, abgelegensten Gegenden dieses Landes, nehmen wir zum Beispiel Salzkammergut. Ja, in Salzkammergut prägten sie den Ausdruck Geuserer-Krawatte. Und das ist ein anderer Ausdruck für ein Strick. In abgelegenen Lungau, naja, es kann wirklich sein, dass das Fuchs und Hase immer noch Gute Nacht sagen zueinander, aber bei der menschlichen Gattung geht es nicht so gut. Lungau ist fast führend in ganzen Europa, wenn es um Selbstmord geht. Das ist tatsächlich oder bald wird das ein alltägliches Ereignis dort sein. Wo ist Ruhe auf diesem Planet zu finden? Auf irgendeinem abgelegenen Wüsteninsel irgendwo? In irgendeinem schönen Bucht ohne Telefon? Gibt es eine Nation auf dieser Erde, gibt es irgendeinen Ort, wo die Menschen wirklich frei von Egoismus und mit den Begleiterscheinungen dieses Problems frei sind, sie frei davon? Gibt es irgendwo Urlaub von Egoismus? Manche suchen Ruhe in einer Schnapsflasche, andere bei New Age. Sie singen ihr Lieblingslied, Don't Worry, Be Happy. Aber man kann die Probleme zu ertrinken versuchen, man kann die Probleme weg erklären. Manche suchen ihre Ruhe in Religion. Es gibt verschiedene Formen der Religion. Es gibt die strengere Formen, weißt du, ganz klare Richtlinien und Prinzipien, strikte Regeln. Das Problem bei Regeln aber ist, dass Menschen die Regel brechen. Oder die Regel, die Menschen brechen. In einer Religion mit strengen Anforderungen sieht der Mensch nur, dass er das nicht entsprechen kann, was er sagt und glaubt. Dass seine eigene Religion und Grundsätze und Philosophie, wenn es sein mag, ihm Lüge straft. Und dann es gibt andere Formen von Religion. Ich denke an die modernere Formen, wo man sagt, naja, damals war es, hat Jesus es so gesagt, aber jetzt würde es nicht so streng sein in unserer Gesellschaft. Einer unserer Zuhörer vom zweiten Abend oder dritten Abend hat mir gesagt, Herr Colvin, wissen Sie, wenn Jesus hier wäre heute, würde er nicht so streng reden wie damals in der Bergpredigt. Er würde das sehr liebevoll machen. Und barmherzig. Das nahm ich nur schwer zur Kenntnis, dass Jesus nicht liebevoll war und barmherzig. Aber nicht barmherzig genug für diesen Mann. Denn seine Form der Religion war es, irgendwie Gottes Grundsätze so weit herabzuziehen, dass er sie irgendwie entsprechen könnte. Aber ein ehrlicher Mensch weiß, dass das keine Lösung ist. Sein Gewissen lässt ihn nicht in Ruhe, wenn er solchen Selbstbetrug, religiösen Selbstbetrug betreibt. Naja, wenn wir die Lösung oder wenn wir Ruhe suchen würden in Religion, dann sollte Österreich ein guter Ort sein. Es ist leichter, hier eine Kapelle zu finden als eine Toilette in diesem Land. Tatsächlich. Aber sind die Leute von Ruhe gekennzeichnet? Ich denke an einen Vers aus dem Propheten Jesaja, dreimal wiederholt, als ob Gott will, dass wir das kapieren. Aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer. Denn es kann nicht ruhig sein. Und seine Wasser wühlen Kot und Schlamm auf. Kein Friede, keine Ruhe den Gottlosen. Spricht mein Gott. Jakobus, der leibliche Bruder des Herrn Jesus, schrieb es so in Jakobusbrief. Schön, wie das steht hier, der katholische Brief von Jakobus. Kapitel 4, Vers 1. Woher kommen Kriege? Woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher, dass aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten, ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Die Ursache der Unruhe ist in den Menschen selbst. Ruhe ist an keinem Strand dieser Welt zu finden. Die Ruhe, von der wir jetzt reden, wahre Ruhe, ist zu finden in einer Beziehung mit Jesus Christus. Und darüber wollen wir heute Abend reden. In Matthäus Evangelium, Kapitel 11. Für den Rest des Abends lesen wir, denken wir zusammen nach, über Matthäus Evangelium, Kapitel 11, das ist in euren roten Bibeln, Seite 14, Matthäus 11, Vers 20. Dann fing Jesus an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, was sie nicht Buße getan hatten. Sie haben sich nicht bekehrt, wie eine andere deutsche Übersetzung sagt. Wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaide, denn wenn zu Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sachtuch und Asche sich bekehrt. Doch ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichtes als euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhört worden bist, bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Sodomer Land wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichtes als dir. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dir, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur den Sohn, der Sohn, und wem der Sohn ihn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Auf den ersten Blick mögen manche fragen, was haben diese Wehrufe über die unbußfertige Städte Galiläas mit dem Angebot Jesu, Ruhe zu geben? Was hat das miteinander zu tun? Vers 25 sagt, zu jener Zeit begann Jesus und sprach. Das heißt, wir müssen diese Gedanken in Zusammenhang sehen. Die Wehrufe bitten dem Herrn Anlass für seinen letzten Appell in Galiläa, bevor er Galiläa jetzt verlässt, um eine Reise zu machen, anderswo das Evangelium zu verkündigen. Der letzte Appell an viele seiner Zuhörer. Der Herr schaut die drei Städte am Westufer des Genezaretersees, was sie trotz ihres einmaligen Vorrechtes nicht Buße getan haben. Sie haben sich nicht bekehrt, obwohl sie mehr Wunder, mehr gewaltige Zeichen erlebt hatten als alle anderen. Ausgerechnet diese drei Städte sind Jesus gegenüber gleichgültig geblieben. Korazim und Bethsaida, die Heimat von drei Aposteln, der heilige Petrus, Andreas und Philippus, kommen aus diesem Ort. Diese zwei Fischerdörfer werden verglichen mit zwei großen Handelsstädten der Antiken, Tyrus und Sidon. Hafenstädte schlechthin. Lasterhafte Hafenstädte, bekannt für Götzendienst. Das waren Zentren des Baal-Kults. Bekannt für heidnische Bosheit. Sogar in der heidnischen Welt. Städten der Sünde. Etwa wie heute in Amerika gesagt wird über San Francisco. Das ist Sin City. Die Sündestadt. Das muss ein gewaltiger Schock gewesen sein für seine Zuhörer. Dass die Juden, dass diese Leute, die irgendwie sich nicht in Götzendienst verwickelt waren, waren nicht in die Grausamkeiten der Heiden gefallen, waren viele von seinen Zuhörern, waren irgendwie angenehme Bürger und gut angesehene Leute, dass sie verglichen werden mit Sidon und Tyrus, dass der Vergleich ungünstig für sie ausgeht? Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass Bethsaida und Korazin einen schweren Gerichtsurteil bekommen als Tyrus und Sidon? Wir sehen hier ein wichtiges Prinzip, das wollen wir merken heute Abend. Große Vorrechte bringen große Verantwortung mit sich. Kapernaum, wenn wir lesen in Kapitel 9, Vers 1, das war Jesu eigene Stadt, das heißt, nachdem er Nazareth verlassen musste, und schnell musste er Nazareth verlassen, etwa wie Mozart Salzburg verlassen musste, er musste Nazareth schnell verlassen und er hat Kapernaum zu seinem Stützpunkt gemacht. Es war irgendwie der Stützpunkt der ganzen Mission Jesu. Mehr Wunderwerke wurden hier getan als irgend sonst wo im Neuen Testament. Hier wurde die Schwiegermutter des Petrus geheilt. Hier wurde ein junges Mädchen von einem prominenten Bürger, vom Synagogenvorsteher, leiblich auferweckt worden. Hier waren so viele Leute gesammelt um das Haus Jesu, dass die Freunde eines Gelähmten das Dach abgedeckt haben, auf das sie ihn auf einem Palett niederlassen könnte, in der Mitte, auf das Jesus ihn heile. Die ganze Stadt hat das erlebt. Kapernaum, Heimatstadt Jesu, wird heute am Ortseingang stehen, aber es gibt heute keinen Ortseingang. Denn heute gibt es kein Kapernaum mehr. Er sagte, zum Himmel erhört worden, das erhabenste Vorrecht. Gott wird Fleisch und wohnt unter den Menschen. Gott kommt als wirklicher Mensch und verkündigt ein verständliches Evangelium. Göttliche Wahrheit wird verkörpert in einem Menschen, den man nahen konnte, mit dem man reden konnte. Auf dessen Brust sogar Johannes, ein Fischer, sein Kopf gelehnt hat. Dieser Mann besucht Planet Erde und macht Kapernaum zu seinem Stützpunkt. Das Zentrum des Wirken Jesu. Es wird so gewesen sein, man geht durch die Gassen Kapernaums und einer sagt, schau das Mädchen an. Ja? Weißt du, was mit ihr war? Na? Man sagt, sie wäre gestorben. Und jeder hat, die ganze Ort war versammelt an ihrer Tür, denn ihr Vater ist sehr berühmt oder sehr angesehen in unserem Ort. Er ist der Synagogevorsteher. Und wir waren alle da und wir haben geweht. Und auf einmal kam das Mädchen aus dem Haus, lebendig. Wow. Was hältst du davon? Und trotzdem, dass diese Dinge ortsbekannt waren, du bist zum Himmel erhört worden, in deinen Privilegien, Kapernaum, du wirst zur Hölle hinabgestoßen werden. Das ist ein sehr arger Begriff. Gestern, als ich diesen Text gelesen habe, fiel mir ein, hier zitiert Jesus einen Vers aus dem Alten Testament. Und weißt du, woher dieser Vers kommt? Gott redet zu Satan. Der hinaufgestiegen war, er war der Erlesene, der erlesensten Engel. In der Gegenwart Gottes selbst. Und er wollte noch größer sein. Zum Himmel erhört worden, wird er zur Hölle hinabgestoßen werden. Große Privilegien bringen große Verantwortung mit sich. Kapernaum verglichen mit Sodom. Sodom bekannt für sexuelle Grausamkeit, für Verkehr mit Tieren, für Homosexualität, Sodomie. Kapernaum war nicht bekannt für diese Auswüchse, für diese grausamen Sünden. Aber Jesus sagt, Kapernaum wird einen viel schlimmeren Gerichtsurteil widerfahren. Jesus besucht Kapernaum. Gott besucht Kapernaum. Und durch seine Werke wird es erwiesen, er ist Gott in Menschengestalt. Erwiesen über Zweifel hinaus, aber Kapernaum tat nicht Buße auf seine Botschaft. Hier sehen wir die große Gefahr der Gleichgültigkeit. Und wenn wir heute Abend reden müssen oder dürfen über das Thema, wie man wahre Ruhe findet in einer Beziehung mit Jesus, ist das Erste, was Jesus uns sagen will, es gibt eine große Gefahr. Vertrautheit bringt Gleichgültigkeit mit sich in vielen Fällen. Wenn man keine richtige Wertschätzung hat von der Person und was sie für uns tut, so nah an die Wahrheit, 5 Abende. Habt ihr das Evangelium gehört? Der Herr erbarme dich seiner, wenn du zum ersten Mal da bist heute Abend. Denn heute Abend geht es um eine Botschaft, die irgendwie eine gewisse Grundlage voraussetzt. Aber 5 Abende Evangelium. Und ich habe einen reinen Wein eingeschenkt. Wisst ihr was? Ich bin ein armseliger Prediger. Ich kann diese deutsche Sprache überhaupt nicht. Aber der König David hätte seine rechte Arm gegeben, zu hören, was ich gesagt habe 5 Abende lang. Und mit großem Vorrecht, ihr habt etwas gehört, was viele Menschen auf dieser Erde nie vernommen haben, kommt große Verantwortung. Wehe dir, wenn du dich nicht bekehrst. Je länger der Sommertag, je länger die Winternacht. Je näher die Bahn eines Komets um die Sonne, desto weiter wird er weg von der Sonne fliegen. Je mehr Licht du bekommen hast von Gott durch sein Wort, desto mehr Verantwortung, wenn du das Licht von dir störst, wenn du gleichgültig bist gegenüber dem, was Gott sagt. Wir leben in einem Land, wo man eine Bibel kaufen kann, natürlich nicht mit Goldschnitt wie meine, aber wie deine. Das kostet etwa in diesem Land ein Wiener Schnitzel mit Beilage und ein Getränk. So teuer ist das Wort Gottes. Es gab Zeiten, wo ein Mensch gearbeitet hätte, jahrelang ein Exemplar herzustellen. Und man musste unter Umständen 100 Kilometer gehen, um dieses Buch anzuschauen. Es gibt Länder heute, wo der Besitz dieses Buches eine Gefängnisstrafe kosten kann. Und ich nehme an, dass jeder von uns dieses Buch hat, zumindest auf der Regal, bei vielen von uns nur da. Und der Staub auf diesem Buch verurteilt uns. Und wenn wir schon das gehört haben, was hier in den letzten Abenden gesagt war, selbst auf unvollkommene Weise gepredigt, wie ich das getan habe, stehen wir trotzdem im strahlenden Licht des Evangeliums. Die Glaubwürdigkeit der Bibel wurde vorgestellt. Wir haben anhand der Bergpredigt gesehen, wo wir stehen vor Gott. Sein Licht warf Schatten in unserem Leben. Wir redeten wie wir Gott erkennen können in der Person Jesu Christi, wie man den unsichtbaren Gott erkennen kann. Wir redeten von der Notwendigkeit der Wiedergeburt. Wehe euch, wenn ihr nicht umkehrt. Wehe euch, wenn ihr euch nicht zu Jesus bekehrt. Wenn du den Heiligen Sohn Gottes abweist von deinem Leben, wehe dir. Den Sodomer werden es bei dem Gericht besser ergehen als dir. Sodom. In meiner Universität gab es 2 Hochhäuser, gemischte Studentenheimen mit etwa 18 Stockwerken. Und der eine hat man genannt Sodom und der andere Gomorra. Das sagt etwas aus über meine Uni und meine Studiumerfahrungen. Sodom und Gomorra haben sogar gottlose Ungläubigen wie ich einen Begriff von Perversion und Zügellosigkeit. Aber Sodom und Gomorra wird es besser ergehen als Menschen, die das gehört haben, was wir hier gehört haben, und es von sich weisen. 4 Städte von Bedeutung in der Gegend, sie waren Chorazin, Bethsaida, Kapernaum und Tiberias. 3 von den 4 bedeutenden Städten werden hier erwähnt. Heute weiß man nicht einmal genau, wo damalige Korazim oder Bethsaida waren. Wir wissen jetzt, wo Kapernaum war. Die Ruinen sind da. Eine einmalige Synagoge wird da gestanden haben. Jetzt ist alles weg auf die Grundfeste. Tiberias steht noch. Die einzige Stadt, die Jesus nicht verfluchte in der Gegend. Irgendwie ein Zeugnis von der Ernsthaftigkeit. Gott mag keine Warnung, die er nicht vollzieht. Und glaubt nicht, dass Jesus hier Schadenfreude hat. Ja nicht. Er muss seine Verwerfung hier hinnehmen. Wo er sich am meisten um die Menschen bemühte, dort wurde er verworfen. Drei Städte mit keinen Augen für seine Herrlichkeit. Drei Städte mit keinem Platz in ihrem Herzen für den ewigen Sohn Gottes, für den Sohn seiner Liebe. Und seine Reaktion ist nicht Bitterkeit, nicht Zynismus. Seine Reaktion ist ein deutliches Warnsignal und Dankbarkeit gegenüber dem Vater. Fasziniert, nicht wahr? Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater. Was will er damit sagen? Seine Reaktion ist ein Warnsignal. Wirst du böse, wenn du fährst auf der Autobahn und kurz nach dem Südausfahrt kommt eine Brücke über die Autobahn und öfter steht da auf einer Tafel Stau. Macht es dich böse? Na, ich bin dankbar. Denn ich fahre immer in Tiefflug durch die Gegend und ich bin froh, wenn ich ihn voraus weiß, dass es einen Stau gibt. Und das ist, was Jesus hier tut. Eine deutliche Warnung vor der größten Gefahr, sein Wort, seine Realität irgendwie miterlebt zu haben und dann Gleichgültigkeit gegenüber seiner Person. Er warnt und er sagt Gott Dank. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Und dann Vers 28, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Er dankt Gott für seinen souveränen Plan und er appelliert an seine Zuhörer, jetzt zum letzten Mal, kommt her zu mir. Alle, die mühselig sind und beladen sind, kommt her zu mir, es ist noch nicht zu spät. Ich will euch Ruhe geben. Und in seinem Lobpreis und in seinem Appell verkündigt Jesus Christus fünf Voraussetzungen, um Ruhe zu finden in einer Beziehung mit ihm. Zunächst Herzensdemut und Abhängigkeit. Ich wiederhole, was ich gelesen habe. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und du hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn es war wohlgefällig vor dir. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Zunächst Herzensdemut und Abhängigkeit. Wir wollen den Herrn nicht falsch verstehen. Er meint nicht, dass Gott in seiner Souveränität irgendwie mit einer gewissen Schadenfreude und wählerisch sein sagt, okay, die Leute können das Evangelium verstehen und die Leute nicht. Den Weisen und Verständigen bleibt die Botschaft vorenthalten und ich offenbare meinen Plan, mein Evangelium, den Einfältigen. So war es nicht. Denn der Text sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und meine Bibel sagt, 1. Timotheus Kapitel 2, denn Gott, der heilende Gott, will nicht will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Eben deswegen, sagt Paulus, ist Gott Mensch geworden, auf dass er Menschen der Wahrheit, die Wahrheit beibringen können und Menschen erretten kann. Alle. Das Evangelium ist gerichtet an alle. Aber überlege mal, was das Evangelium lehrt. Und hier ist, wie Gott seine Wahl trifft. Durch die Verkündigung der Botschaft. Das Evangelium kennt kein Ansehen der Person. Das Evangelium ist so parteiisch, unparteiisch wie das Licht. So unparteiisch wie die Sonne, die ihr Licht abgibt auf den Gottlosen und auf den Gerechten. So universal, universal wie die Luft, die der reiche, edle Mensch atmet und auch das arme, verhungernde Baby. Der Appell, er geht an Philosophen und Schulschwänzer, an Adelmann und an den Bettelmann, an den Fürsten in seinem Palast, an den armen Mensch in seinem Ghetto. Das Evangelium erkennt keine Menschen an in ihrem Status in der Welt. Das Evangelium erkennt keine Gelehrten an, erkennt keine Reiche an, erkennt keine Elite an. Das Evangelium weiß nur von Menschen. Und das ist schon zu viel für manche Leute. Zweitens, das Evangelium sieht alle Menschen als Sünder. Angesichts ihres Heils hilflose Sünder. Nicht nur Sünder, die irgendwie durch erste Hilfe und ein bisschen Religion und ein paar gute Vorsätze und den richtigen Freund des Kreises irgendwie schaffen können, sondern Leute, die hilflos sind. Sie sind Sünder und sie sind verlorene Sünder und sie können ihre Lage nicht verbessern. Drittens, das Evangelium sagt, dass mein größtes Bedürfnis Erlösung von der Schuld meiner Sünde ist. Mein größtes Bedürfnis ist Leben aus Gott, denn ich bin geistlich tot wegen meiner Sünde, von Haus aus sozusagen. Viertens, das Evangelium verlangt von jedem Sünder, das heißt von jedem Menschen, Bekehrung, Vertrauen und Gehorsam gegenüber Jesus Christus. Das Evangelium scheidet. An dem Evangelium scheiden sich die Geister. Ein Evangelium mit diesen vier Eigenschaften, ohne Verzell, ohne Ansehen der Person, ein Evangelium, das jeden Menschen als Sünder sieht, als hoffnungslose Sünder, mit Bedürfnis nach Errettung, ein Evangelium, das verlangt Bekehrung, Glauben und Gehorsam, das Evangelium bestimmt sozusagen, welche Art von Menschen es annehmen, es aufnehmen werden. Das Evangelium bleibt den Intellektuellen, den Weisen, ein Rätsel. Inwiefern? Ist das Evangelium sozusagen nicht intellektuell? Inwiefern? Ist das Evangelium Anti-Intellekt? Das sei fern. Augustin, Calvin, Sir Francis Bacon, Sir Isaac Newton und viele Nobelpreisträger beweisen das Gegenteil. Werner von Braun ist ein wiedergeborener Christ. Das Evangelium ist nicht Anti-Intellekt, aber es gibt genügend Beispiele im Gegenteil zu zeigen, dass das Evangelium nicht unbedingt verbündet ist mit Intellektualismus. Das Evangelium ist nicht gegen mein Intellekt, Aber es ist gegen Leute, die stolz sind auf ihr Intellekt. Leute, die weise sind in ihren eigenen Augen. Wie eine Frau mir sagte, und ich glaube, wenn wir reden würden über unsere Kenntnis und was wir wissen von Geschichte und Kultur und Wissenschaft und andere Themen, sie kommt mir nicht klüger vor als ich. Aber sie sagte mir auf ihrem Sterbebett, Herr Colvin, das muss sehr belohnend sein, gläubig zu sein. Ich wünsche, ich könnte sowas glauben, aber wissen Sie, ich kann es nicht. Wissen Sie, ich bin ein kritischer Mensch. Und das kann ich nicht glauben. Ein paar Wochen später hat der Pfarrer sich hinein in den Himmel gepredigt. Natürlich, wie sie immer lügen am Grab. Sie glaubten nichts. Sie glaubten nicht einmal, dass es einen Gott gibt. Und sie hat mich irgendwie erbarmt, ein bisschen, dieser leichtgläubige, dumme Amerikaner, der glauben könnte an einen Jesus, den er nie sehen konnte. Schön, wenn man so dumm wäre, sowas zu glauben, hätte sie genauso gut sagen können. Bertrand Russells Buch, Warum ich nicht Christ wurde, wenn du das Buch liest, siehst du, dass dieser wahnsinnig intelligente Mensch überhaupt kein Deut verstand. Wie kann es sein, dass ein Mann, der so intelligent ist, der ein Genie ist, dass er die Bibel, als er sie las, gar nicht verstand? Eben deswegen, weil dieses Buch unter Tränen geschrieben wurde. Und in Tränen gibt dieses Buch seine köstliche Schätze weiter. Gott hat dem leichtfertigen, stolzen Menschen nichts zu sagen. Nichts zu sagen. Leute, die prahlen über ihre Weisheit, die lächeln, wenn sie das Evangelium hören, die stolz sind auf ihr Verstand, disqualifizieren sich. Gott verbirgt das Evangelium von ihnen. Du willst die Wahrheit nicht haben? Gut, du wirst sie auch nicht verstehen. Und er offenbart seine Wahrheit den Einfältigen. Ich denke an einen Vers in der Bergpredigt, an einen Vers, den wir nicht gelesen haben. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, oder gesund ist, oder einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Manche Leute haben kein einfältiges Auge, keinen gesunden Blick. Sie sind behaftet von Vorurteilen. Sie wollen in Wirklichkeit nicht, dass Gott über sie herrscht. Ihr Gott ist vielleicht Geld. Halt einen Geldschein vor deinen Augen und schau, wie viel du siehst. Wenn du hast einen Blick für das in erster Linie, wenn das deine Leidenschaft ist in deinem Leben, erwarte nicht, dass du das Evangelium verstehst. Wenn unerlaubter Sex deine Leidenschaft ist und du willst nicht befreit werden, erwarte nicht, dass du das Evangelium siehst. Und du hast Licht in dir, du hast einen Urteil, du hast Meinungen und eine Weltanschauung, aber wenn das Licht, das in dir ist, Finsternis ist. Oh, wie groß die Finsternis. Ein ernstes Wort, gesprochen von Jesus Christus, verkörperte Liebe. Aber welche Art von Menschen nimmt Gottes Weisheit an? Du hast das den Unmündigen geoffenbart. Unmündigen oder Babys. Unmündigen, auf sich gestellt, sind wehrlos, hilflos, abhängig, demütig. Das kann man lesen, wenn man weiter die Geschichte der Christen verfolgt, zum Beispiel im 1. Korintherbrief. Paulus schreibt, was kein Auge gesehen hast und kein Ohr gehört hat und was in kein Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Der natürliche Mensch, der ungeistige Mensch, nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt ist. Was in kein Menschenherz jemals gewesen ist, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat. Dies sind Dinge, die ein kluger Mensch nicht einfach hin ausdenken kann. Rousseau sagte über das Leben Jesu, wenn es nicht wahr ist, was steht in der Bibel, dann ist es ein größeres Wunder, dass man einen solchen Menschen erfinden könnte. Wir sind auf die Offenbarung Gottes angewiesen. Und Gottes Offenbarung gibt er Menschen, die hilflos sind ohne ihn, die sich abhängig machen von ihm, die demütig sind. Wiederum aus dem gleichen Kapitel Jesaja möchte ich vorlesen, was Gott sagt über dieses Thema Ruhe. So spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist, in der Höhe und im Heiligen oder im Heiligtum wohne ich. Und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und um zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Eine erhabenere Szene kann man gar nicht vorstellen. Gott, der Heilige, Erhabene, der Ewigkeit bewohnt, der ewige, selbstexistente Gott wohnt in einem erhobenen und heiligen, an einem erhobenen und heiligen Ort, an einem anderen Ort. Er wohnt bei dem, der zerschlagenen Geistes ist, der gebeugten Herzens ist, um ihn zu beleben. Und das fasziniert mich. Denn in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, in der sogenannten Septuaginte, das Wort beleben ist das gleiche griechische Wort, das man liest in Matthäus Evangelium in unserem Text. Das Wort ist Ruhe. Ich wohne bei dem mit zerschlagenem Herz, mit gebeugtem Geist, um ihm Ruhe zu geben. Eine belebende, rettende Ruhe. Was für ein Mensch würde das Evangelium glauben? Das haben wir vorletzte Woche gesehen, anhand der Bergpredigt. Glückselig die Armen im Geiste. Diejenigen, die wissen, sie sind bettelarm und sie haben nichts vorzuweisen und sie können sich nicht erretten. Und sie kommen mit leeren Händen und sie sagen, Gott, ich bin nicht würdig. Keine Gerechtigkeit habe ich. Die erste Voraussetzung, Ruhe zu haben in einer Beziehung mit Gott, ist dann Demut und eine absichtliche Abhängigkeit von Gott. Die zweite Voraussetzung, Vers 25, ist die Offenbarung Gottes. Ja, Vater, es war wohlgefällig vor dir, die Wahrheit den Unmündigen zu offenbaren. Vers 27. Niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem der Sohn ihm offenbaren will. Jesus sagt hier, alle Macht ist mir gegeben von dem Vater im Himmel. Alle Macht. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und dem er ihn offenbart. Willst du Gott durch deine Weisheit, deine Bauernschlauheit, dein philosophisches Können erreichen, so findest du ihn nie. Denn das, was Gott ist, in seiner Quintessenz, und das, was Gottes Plan ist, das ist nie in einem Menschenherzen entstanden. Das ist nie gehört worden und nie gesehen worden. Das muss Gott dir in Jesus Christus offenbaren. Wie wir lasen vor ein paar Wochen, niemand hat jemals Gott gesehen. Der eingeborene Gott, Gottes Sohn, der im Schoße des Vaters ist, er hat ihn kundgemacht. Wir sind angewiesen auf Gottes Offenbarung, und wenn wir Ruhe haben wollen mit Christus, in einer Beziehung mit Christus, müssen wir davon ausgehen, dass Jesus uns sagt, in seinem Wort, wie wir Gott kennen können. Eigene Weisheit bringt uns nicht weiter. Das dritte Prinzip, dritte Voraussetzung, Ruhe zu finden in einer Beziehung mit Jesus, sehen wir in Vers 28. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Kommt her zu mir. Das heißt Bekehrung oder Umkehr oder Buße tun, auf Deutsch gesagt. Was treibt ein Mensch, zu Jesus zu kommen? Wir lesen hier Mühseligkeit und die Last, die man empfindet ohne ihn. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Mühselig, das heißt Arbeit bis zur Erschöpfung. Das ist das Ergebnis von harter Arbeit. Das Resultat. Beladen sein. Das heißt, man schleppt eine schwere Last mit sich herum. Menschen, die Ruhe brauchen und wissen, dass sie Ruhe brauchen. Menschen, die Ruhe suchen. Das ist die Voraussetzung. Wenn ich an diesen Begriff beladen denke, dann denke ich an einen Abschnitt in der Apostelgeschichte, wo der heilige Apostel Petrus sagt, redet über die Auffassung der Schriftgelehrten und Pharisäer über das Gesetz Gottes. Er bezeichnet das Gesetz als das Joch, das weder die Väter noch wir zu tragen vermochten. In Matthäus 23, Vers 4 lesen wir, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Bürde den Menschen aufgelastet haben, eine starke Last gebunden haben an die Menschen, die nicht selber zu tragen bereit waren. Dieser Vers kann so verstanden werden. Viele Menschen sind mühselig. Wieso? Sie haben Religion probiert. Sie wollten Gott nahe. Sie wollten eine Beziehung mit Gott haben. Und was dachte man? Ja, wie kann man das tun? Ja, natürlich geht man zur Kirche. Und dann hat man verschiedene Riten, die man vollzieht. Das ist wohl und gut. Aber wenn ich versuche, Gott zu nahen durch Riten, durch Zeremonien, wie werde ich eben wissen, ob ich ihn erreicht habe? Und wenn es dann mir angelastet wird, du musst gute Werke tun, dann wie viele gute Werke sind genug? Ab wann weiß ich, dass ich angekommen bin bei Gott? Wie kann mein Gewissen je ruhig sein vor Gott? Wie kann ich je mich niederlassen, sozusagen, in seiner Gegenwart, wenn ich nicht weiß, ob ich vor ihm bestehen kann, denn ich weiß nicht, ob ich die Vorschriften genug gehalten habe? Das Problem wiederum mit Regeln. Leute brechen Regeln oder die Regel brechen. die Menschen. Viele Leute wollen Frieden mit Gott haben. Sie versuchen es auf diese Weise. Und was haben sie am Ende? Eine mühselige Religion. Denke an eine 80-jährige Frau in der Steiermark. Ich habe mit einer meiner Bäuerin geredet vor ein paar Wochen. Eine ihrer Nachbarinnen, eine Bäuerin, war 80 Jahre lang alt und hat jahrelang versucht, im Rahmen der Grundsätze der Kirche zu leben. Und hat versucht, ihr Nächsten zu lieben wie sich selbst. Und versucht, Gott zu lieben mit ganzem Herzen. Und sie versuchte, Gott auf diese Weise zu nahen. Und sie kam sich so schlecht vor und war verzweifelt. Mühselig und beladen. Und die Bäuerin sagte ihr, komm zu Jesus. Und diese 80-jährige Frau fand Ruhe in ihrem Herzen. Empfindest du die Last der Sünde? Überleg das mal, wenn jede Sünde 50 Decke wäre. Okay, 10 Decke, das ist 10 Decke. Jede Sünde, die wir begehen, ist 10 Decke. Wir tun das in deinen Rucksack. Naja, und dann morgen jemand anruft, du sagst die Frau, ich bin nicht da. Oh, weißt du, was das ist? Du sagst Notlüge, Gott sagt Lüge. 10 Decke dazu. Und dann die Frau kommt daher mit ihr, mit deinem Mittagessen und du sagst, was? Wiederum ein Brandopfer? Bist lieblos mit deiner Frau wiederum? Wiederum 10 Decke. Oder sollen wir dir vielleicht für diese Sünde 30 Decke geben? Ich weiß nicht. Was meint ihr, Ehefrau? Wenn es so wäre, nur 10 Decke pro Sünde, was würde sich in deinem Leben ansammeln? Die erdrückende Last der Sünde. Hast du das je erfunden? Oder nimmst du die Sünde auf die leichte Schulter? Du empfindest nichts dabei. Aber Gott empfindet etwas dabei. Und wir werden zur Verantwortung gezogen, wie wir leben. Unsere Sünden lasten, sagt die Bibel, auf uns. Lasten auf uns. Empfindest du die Bürde der Sünde? Hast du es empfunden, die Mühsal? Hast du jemals verzweifelt? Hast du je gedacht, alleine schaffe ich es nicht? Ich bin nicht so gut, wie ich ursprünglich meinte. Ich erreiche Gott nicht auf diese Weise. Ich bin verloren. Ich bin hoffnungslos. Ich kann es nicht. Wisst ihr was? Oder weißt du was? Wenn du nicht so gedacht hast, dann bist du nicht bereit, zu Jesus zu kommen. Jesus sagt, kommt her, alle, die mühselig und beladen sind. Und bis dahin, wo wir gesehen haben, wie wir vor Gott stehen und dass wir vor ihm nicht bestehen können, können wir nicht gerettet werden. Gott kann mich nicht mit meinen oder samt meinen Sünden retten. Gott muss mich von meinen Sünden retten. Der Herr sagt, sucht den Herrn, während er sich finden lässt, Jesaja 55. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Na, wir haben unsere Prinzipien. Wir haben unsere angelernte Richtlinien. Wir haben uns zum Teil angepasst an das, was unsere Eltern sagten, zum Teil an die Gesellschaft. Zum Teil sind wir vielleicht sogar geprägt von Dallas in unserer Denkweise, vielleicht unbewusst. Aber Gott sagt, meine Wege sind höher als deine Wege, so hoch wie der Himmel über die Erde ist, und meine Gedanken höher als deine Gedanken. Verlass deine Wege und deine Gedanken. Kehret um zu mir. Sucht mich, während ich zu finden bin. Ich bin nicht weit weg von dir jetzt. Komm. Ich bin reich an Erbarmen. Reich an Vergebung, sagt der Herr. So die dritte Voraussetzung, Bußetum. Kommt her zu mir, tut Buße. Ich denke an zahlreiche Stellen der Heiligen Schrift. Die Zeit verhindert uns, alle vorzulesen. Aber ich lese doch ein paar. Er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe zu unserem Frieden oder Ruhe eigentlich lag auf ihm. Unsere Sünden hat er auf sich aufgeladen, sagt der Text. Unsere Sünden lasten auf uns, wenn wir nicht zu ihm gekommen sind. Aber wenn wir kommen zu ihm bußfertig und bereit zu gestehen, wer wir sind und wo wir stehen, unsere Sünden lädt er auf sich, um uns zu befreien. Kommt her zu mir, sagt Jesus. Der heilige Apostel Petrus sagt es ein bisschen anders. Die Wortlaut ist anders, die Botschaft die gleiche. Petrus schreibt, er tat keine Sünde, noch ist Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht widerschmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem Vater übergab, Gott übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz getragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Jesus Christus behaftet mit unserer Sünde, trug unsere Sünden, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid, denn ihr gingt in die Irre wie Schafe. Man nennt es Freiheit. Jesus nennt es Irren wie ein Schaf, ein verlorenes Schaf. Aber jetzt seid ihr zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher oder Bischof eurer Seelen. Das ist die Botschaft. Kehrt zurück. Kommt zu ihm. Bekehrt euch. Die Richtung deines Lebens ändere das, und er wird Ruhe geben. Bernard von Clairvaux, der bekannte katholische Christ, war umgeben von Mönchen, die sagten seine Verdiensten her um sein Sterbebett. Sie haben Gott vorgebetet, alles, was Bernard getan hat, und dann Bernard hat laut geschrien, sei still! Jesus, deine Wunden ziehen meine Verdienste. Das ist ein Mensch, der Buße getan hat. Hat kein Verdienst. Einzig und allein in Jesus ist seine Hoffnung. Vierte Voraussetzung. Glauben. Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladen, kommt her zu mir. Der wiederholte Ruf des Heilens im Neuen Testament und der Propheten im Alten Testament, kommt her, spricht der Herr. Das ist das Heilsangebot. Kommt her, und ich werde euch Ruhe geben. Kommt. Die Einladung Jesu. Johannes 6 sagt es folgendermaßen. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, wird nicht dürsten. Kommen gleicht Glauben. Kommt her zu mir, sagt Jesus. Er sagt nicht, komm zur Kirche. Es gibt Leute, die haben gesagt, die allein selig machende Kirche. Keine Kirche kann dich selig machen. Kommst du keine Kirche? Kirche heißt von Kyrios des Herrn. Kommt nicht zu den zu des Herrn, kommt zu dem Herrn selbst. Sag nicht, kommt zum Priester oder kommt zu guten Werken und Riten. Kommt her zu mir. Jesus ist der Heiland. Die Bibel sagt, Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das Leben der Zeitalter, ewiges Leben habe. Jesus sagt, wenn man ein Wort hört und glaubt ihm, der mich gesandt hat, er kommt nicht ins Gericht, er ist schon aus dem Tod in das Leben übergegangen. Glaub an Jesus. Komm. Kehre um. Komm zu Jesus. Und verlass dich auf ihn und ihn allein. Und du wirst Ruhe finden. So viele Menschen, wenn sie versuchen, zu Gott zu beten, sie wissen nicht, was sein Telefonnummer ist. Sie wissen nicht, ob sie oder du sagen sollen. Kenne ich ihn? Ich frage öfters. Bist du je in deiner geistlichen Erfahrung auf den Punkt gekommen, wo du weißt mit Sicherheit, dass du ewiges Leben hast, dass du gerettet bist? Und die Leute sagen, na, das kann man nicht wissen. Sie haben keine Gewissheit, sie haben keine Ruhe. Komm zu Jesus und finde in seinem Kreuz, in seinem vollbrachten Werk, finde deine Ruhe. Ruhe heißt das Ende von Arbeit. Ruhe ist das, sich ausruhen ist das, was man tut, nachdem die Arbeit vollbracht ist, nicht wahr? 6 Schöpfungstage. Ob das bildlich zu verstehen ist oder wörtlich, lassen wir einfach in den Raum stehen jetzt. Aber nach 6 Schöpfungstage kommt Sabbat. Und Sabbat heißt Ruhe. Gott hat sich geruht, seine Arbeit war fertig. Und weißt du, was die Bibel sagt? Jesus Christus ist gestorben für meine und deine Sünden. Er ist nicht nur gestorben und im Grab geblieben als Strafe meiner Schuld. Er ist auferstanden und durch die Himmel gefahren. Und er ist zur Rechten Gottes jetzt, sagt die Bibel. Und weißt du, was er tut? Die Bibel sagt, dass er sitzt. Wenn du eine Mutter bist, wie meine Frau, weiß nicht, ob du 7 Kinder hast, 3 sind genug eigentlich, aber wenn du 7 Kinder hättest, gäbe es ein Möbelstück, das du sehr selten verwenden würdest. Und das ist dein Sessel. Denn dein Werk ist nie vorbei. Es gibt immer was zu tun. Wie ein Priester auf dieser Erde, sagt der Hebräer-Schreiber, es gibt gab in dem Tempel auf dieser Erde keinen Stuhl, denn seine Arbeit war nie so vorbei. Es gab immer Sünde zu sühnen. Es gab immer neue Opfer zu bringen im Alten Testament. Aber in dem Himmel, in dem himmlischen Tempel, da gibt es einen Stuhl. Und Jesus sitzt auf seinem hinteren Teil, Freunde. Weißt du warum? Sein Werk ist vollbracht. Er schrie am Kreuz. Und als er schrie, vollbracht, haben göttliche, unsichtbare Hände in dem Allerheiligsten der Tempel von oben nach unten den Vorhang, den Trennwand gerissen, auf das Menschen Gott in seine Gegenwart kommen können. Der Weg ist frei. Jesus hat das Werk vollbracht. Er sitzt, sein Werk ist vollendet und du kannst auch ruhen in seinem Werk. Manchmal singen wir ein Lied. Selge Ruheort, süßer Friede finde ich im Herzen jetzt. Da, wo Gott in Wohne ruht, bin auch ich in Ruhe versetzt. Wenn Gott zufrieden ist mit dem, was Jesus tat, wenn Gott Jesus eben deswegen aus den Toten herausriss und Jesus sitzt jetzt, vollbrachtes Werk, wartet nur auf sein Schema. ersetzt, dann kann ich Ruhe haben. Ich kann zu ihm kommen in seinem vollbrachten Werk und in seiner mächtigen Person den Heiland finden, der mich retten kann vollständig von meiner Sünde. Aber die letzte Voraussetzung, Ruhe zu finden. Vers 29, Unterwerfung unter die Herrschaft Jesu Christi. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ich möchte Ruhe haben, gell? Das Letzte, an das ich denke, ist ein Joch. Ich denke an eine Hängematte oder ein Sofa oder einem großen, mit Leder gepolsterten Sessel, gell? Ruhe finden. Und möglichst eine Tasse Tee und kein Telefon. Aber Jesus sagt, möchtest du Ruhe haben im Leben? Du brauchst ein Joch. Wir haben genug von Last hier gehört heute. Genug von Mühe und Schleppen von einem Last. Nein, eine Last schleppst du so oder so. Ein Joch war aus Holz geschnitzt, gerade passend für das Zugtier. Der Meister spannte die Kraft des Zugtiers ein, um seinen Willen zu erfüllen. Das Joch war immer das Symbol der Unterwerfung, des Gehorsams, des Willen eines anderen. Die Schriftgelehrten und religiösen Führer aller Zeiten haben ihre Vorschriften gehabt. Die Schriftgelehrten zur Zeit Jesu nannten ihre Vorschriften das Joch des Himmels. Und Jesus redet hier in keinem Vakuum. Er sagt, nicht das Schriftgelehrtenjoch, nicht Religion, nimm mein Joch auf euch und lernt von mir. Die alten Rabbinen sagten, nimm das Joch und lerne. Und Jesus irgendwie nimmt diese Redewendung und gibt ihr eine ganz neue Bedeutung. Nimm das Joch auf euch und lernt von mir. Das Joch Christi, der Gehorsam Christi, heißt zu lernen von Jesus als ein Jünger. Dieses Wort lernen ist das gleiche griechische Wort, von dem wir Jünger bekommen oder Jüngerschaft. Es heißt ein lernbereites eine demütige, lernbereite Haltung von einem Menschen, der ausführen wird, das, was der Lehrer lehrt. Ein lernbereiter Nachfolger. Mein Leben, nimm es hin, Herr Jesus. Ich möchte deinen Willen tun. Du hast das Recht, mein Herr zu sein. Die Herrschaft Jesu Christi. Ich möchte dich fragen, wer sitzt auf dem Thron deines Lebens? Bist du da? Ist dein Leben geprägt von deinen eigenen Weltanschauungen, von vielleicht von Egoismus, Eigensinn, was dir passt, was dir taucht? Wenn schon, ist Christus außerhalb dein Leben. Es gibt nicht zwei Throne in dem Menschenleben, es gibt nur eine. Was sollte ich tun mit Jesus genannt Christus? Fragte ein Mann auf seinem Thron, Pilatus. Soll ich ihn krönen? Soll ich ihn kreuzigen? Das sind die einzigen Alternativen auch noch heute. Wirst du es zulassen, dass Jesus über dein Leben regiert? Manche haben Angst vor ihm. Manche fürchten sich, zu ihm zu kommen und seine Herrschaft über ihr Leben anzuerkennen. Manche haben Furcht vor einer Gemeinde. Muss ich dabei sein? Nein, du musst nicht dabei sein. Er sagt nicht, komm her zu der Gabelsberger Straße. Er sagt, komm her zu mir. Fürchte dich nicht vor einer Gruppe, du brauchst gar nicht dabei sein. Komm zu ihm. Aber manche fürchten sich sogar vor ihm. Was könnte das bringen in meinem Leben? Würde er mein Leben verändern wollen? Ja, ist die Antwort. Würde er mich ausnützen? Verlangt er von mir zu viel? Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und ich bin von Herzen demütig. Überlegt es mal. Er hat gerade gesagt, alles ist in meinen Händen gegeben. Hier ist der Allmächtige, steht vor ihnen, mit Allmacht ausgerüstet. Und wie äußert sich Allmacht in Menschengestalt? Schau nicht auf Brezhnev, nicht einmal auf Mikhail Gorbatschow. Allmacht in Menschengestalt. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden in dieser Jochbeziehung mit mir. Der Zimmermann von Nazareth, vielleicht ist es dort vor der Zimmerei gestanden, sein Schild, meine Joche passen gut. Aber ein Joch hat einen Platz für zwei Lasttiere. Wenn du dein Joch aufnimmst, dann schau nach rechts. Wer steht auf der anderen Seite? Es ist ein sehr, sehr erfahrenes Zugtier. Wenn du reißt nach links einmal, wird er nicht reißen nach rechts, denn er ist sanftmütig. Dieses Tier ist von Herzen demütig. Die Beziehung mit Jesus in diesem Leben ist nicht eine solche Beziehung. Du wirst meinen Willen tun, du. Nein. Du unterordnest dich Jesus Christus einmal. Es wird nicht heißen, dass es immer reibungslos geht, aber du wirst gejocht sein mit einem Lasttier, demütig, von Herzen demütig. Er hat das von Herzen in den Text getan, denn er weiß, es gibt zwei Arten von Demut, gell? Wie einmal der Pfarrer war in der Kirche und er war vor dem Altar und er hat gebetet, oh Gott, ich bin nichts, ich bin überhaupt nichts. Und der Messner ist gekommen und er schaute, Wahnsinn, was macht er da? So der Messner ist da gestanden neben ihm, er sagte, oh Gott, ich bin nichts, ich bin überhaupt nichts. Und die beteten zusammen. Dann kam die Putzfrau, gell? Und sie schaute, wow, das ist sehr beeindruckend, sie sind aber heilig. So die Putzfrau sagte, oh Gott, ich bin nichts und überhaupt nichts. Dann sagte der Pfarrer zum Messner, schau mal, wer meint, sie ist überhaupt nichts. Wenn du sagst, du bist demütig, dann bist du nicht. So ist es halt. Aber hier ist einer, der sagt, ich bin von Herzen demütig. Und ihm nehme ich es an. Ich möchte euch Jüngerschaft vorstellen unter diesem gottgewollten Bild. Komm zu Jesus, übergib ihm dein Leben und unterordne dich seinen Willen, seine Herrschaft in deinem Leben. Er wird dich nicht ausnutzen. Er ist sanftmütig. Er ist von Herzen demütig. Deine Alternative? Du kannst in deinem Einzeljoch noch ziehen. Und dein Sündenlast wird immer mehr sein. Und du wirst keinen richtigen Ort finden, wo du sie abladen kannst. Vers 30, wunderbarer Vers. Ich möchte es bestätigen von meiner Erfahrung. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich möchte euch sagen, zu leben in dieser Welt mit einem reinen Gewissen, mit einem reinen Gewissen, nicht weil ich mein Gewissen unterdrücke, dann ist es nicht rein. Mit einem reinen Gewissen und mit Freimütigkeit vor Gott und zu wissen, dass ich geliebt bin von Gott und ich bin, wer ich bin und ich brauche überhaupt keine Entschuldigung. Du, ich brauche nichts verstecken. Alles ist freigelegt vor den Augen dessen, mit dem ich zu tun habe. Zu leben mit ihm. Die Probleme meines Lebens mit ihm zu bewältigen. Sein Joch ist sanft. Seine Last ist leicht. Du möchtest Ruhe finden? Fünf Voraussetzungen. Zuerst einmal Demut. Bettelarmut, wenn es geht, um deine Ansprüche auf Gott. Ich habe nichts vorzuweisen. Ich bin nicht würdig. Zweitens, angewiesen auf seine Offenbarung. Keine eigenen Vorstellungen. Er sagt, wie es lang geht. Drittens, kehr um zu ihm. Komm zu ihm mit deiner Schuldenlast. Bekenne, dass du dich nicht retten kannst. Finde in seinem Kreuz das vollbrachte Werk, das genügsame Werk für deine Sünde. Viertens, vertraue ihm. Nicht deiner Kirche, nicht deiner Gemeinde, nicht einem geweihten Priester, nicht irgendeinen Prediger. Vertraue ihm. Er sagte, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ist das nicht ein wunderbarer Begriff? Johannes 6. Wer zu mir kommt, den werde ich nie hinausstoßen. Fünftens, erkenne seine Herrschaft über dein Leben an. Was soll man dazu sagen? Beten wir. Vater, wir wissen, dass diese Botschaft nicht schmeichelhaft ist, überhaupt nicht. Dein Evangelium ist nicht schmeichelhaft. Du kanntest dies nicht, um Bundeskanzler, du bist nicht so angewiesen auf unsere Stimmen. Dein Thron ist befestigt. Du brauchst keine Freundelwirtschaft. Du bestimmst die Prinzipien. Du brauchst unsere Hilfe nicht. Und oh, wie wunderbar. Ein Evangelium so einfach, ein Zehnjähriger könnte sich in unserer Mitte bekehren heute Abend. Es ist so einfach, was du zu sagen hast. Und so fantastisch. So schwierig zu verstehen für einen Menschen, der auf eigene Gerechtigkeit, Eigenleistung und auf sich und seine Weisheit stolz ist. So ein Rätsel, so unverständlich. Ich bitte dich für meine Zuhörer, oh bitte, oh Herr, öffne du Augen. Zeig du den Weg, wie man wahre Ruhe finden kann. In einer Beziehung mit dir. Amen.